Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Eigentlich ist das Thema James Bond eines, das Thomas Wagner vorbehalten ist. Aber
zu Recht. Eigentlich auch zu Recht.
Aber am Samstagabend, der ist wieder hier. Der Anchorman ist hier. Und wohin hat ihn sein erster Weg geführt?
Katsching. Ich sage nur Katsching. Es ist ein Ohrenschmaus. Wir müssen mal live vom Schnittomaten berichten. Das ist ja Wahnsinn. Das ist mit akustischen Untermalungen.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Und vor allem, ich drehte... Wie, das wusstest du
nein,
auch
nicht? Nein, ich wusste es jetzt natürlich. Aber als ich ihn bekommen habe, wusste ich nicht, dass wir hier auch akustisch begeistert werden.
Und ich drehte vor den Schnittomaten. Und was ist freigespielt für mich? Ein Snack. Ein Manna-Snack für mich, das beste Manna. Knapp oder doch ein bisschen, schon ein Stückchen vor Kokos und dann kommt das Original.
Ja, nur Kokos hatte ich heute in der Früh schon, damit ich die freispielen konnte. Kokos ist mir mittlerweile fast ein kleines bisschen zu süß. Und ich finde jetzt dieser Snack...
Na gut, bei Manna darf man generell kein Problem mit Süße haben.
Das ist wahr. Aber ich glaube, dass in Sachen Kalorien wahrscheinlich Snack ganz, ganz vorne ist.
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber ich kann das jetzt nicht lesen. Es ist zu dunkel in den Studios.
Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir aufnehmen können. Ja. Es muss das Licht gedimmt sein, mindestens. Ich habe jetzt hier einen Vorhang reingehängt, den ich gestern auf dem Dachboden gefunden habe. Er passt weder thematisch
auf
noch...
Auf wessen Dachboden?
Ja, das ist die Frage. Passt weder thematisch noch sonst irgendwie hier in mein Schlafzimmer, aber warum auch nicht? Es ist jetzt ein kleines bisschen dunkler geworden.
Ich habe den Snack aufgegessen.
Das ist mit Recht, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Ja. Toll.
Toll, ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Bist du mir das... Ich dachte, der Snack wäre so verpackt wie ein Knoppers, weißt du, so in der Größe
gibt's
auch.
Gibt's auch. Ah, ich glaube, okay. Gibt's auch und dann eben in diesen großen Tüten so als Schüttgut sozusagen. Ich habe noch gar nicht geschaut, was da so im Einzelnen
ist. Du meinst als Bruchgut, oder? Als Bruch.
Ja, hoffentlich nicht so viel Bruch. Ja, okay. So reingeschüttet.
Eher Schütt als Bruch. Gut, also James Bond, was ist passiert?
Also ich bin gestern, being Samstag, ja, zu geboten später Stunde nach Hause gekommen und dann wurde so ein wenig rumgesäppt und dann lief, ich glaube, es war auf Vox.
Ich zappe nur noch zwischen den einzelnen Eurosport-Kanälen hin und her, die von den Olympischen Spielen berichten, weil ich jetzt doch wieder jeden Scheiß gesehen habe.
Gefesselt natürlich vom, aus meiner Sicht, einen der schönsten Bond-Girls überhaupt. Darf man das so sagen?
Man muss es sagen.
Man muss es sagen, weil, machen wir uns nichts vor, 1962, da war das die Rolle des Bond-Girls. Und
ja,
zwar in diesem Film
war es Birgit Andress?
Ja. Ursula Andress.
Ursula Andress, Birgit Andress, was rede
ich? Ursula Andress, ja. Ich hatte ihren Nachnamen vergessen, du ihren Vornamen, wir sind ein tolles Team.
Ja.
Wir ergänzen uns einfach wie eine Eins mit Stern. Ich hab schon Connery zuerst gar nicht erkannt. Und da dachte ich mir, das sieht doch so aus und neben ihm so eine leicht bekleidete Frau, das muss ein James Bond sein, in irgendeinem Dschungelsumpf oder sowas waren die da unterwegs. Und stellt sich heraus, sie sind radioaktiv verstrahlt, werden dann dekontaminiert, so mit Schrubbern auf dem Rücken und dann unter der Dusche und du siehst Ursula Andress für einen Sekundenbruchteil nackt.
Nein.
Im Dunkeln.
Nein, im Dunkeln.
Ich dachte immer, die Szene schlechthin wäre, wie sie mit dem Bikini aus dem Wasser steigt.
Du verwechselst das mit Halle Berry? Nein, das ist
ja nur die Kopie.
Ich weiß. Ja.
Aber nein, da gibt es tatsächlich sowas. Du hast den Schnittomat. In diesem Film gibt es dann den Danger-O-Meter oder sowas. So Danger Level, genau. Es gibt eine Anzeige für Danger Level. Finde ich, sieht man sicherlich in jedem. Das ist, glaube ich, so ein nuklearer Reaktor oder sowas, wo die sich da befinden. Und da ist der Danger Level aufgezeigt. Und du kannst ihn dann verändern, wenn du an dem Rad drehst. Und es ist hanebüchen. Und ich bin ich habe 10 Minuten geguckt, vielleicht 7,5. Es muss einer der schlechtesten Bonds aller Zeiten sein. Aber gut, es war zeitgenössisch,
war
natürlich mit Sicherheit.
Es war der zweite, glaube ich. Ich glaube, der erste
war der erste. Ich habe das dann gegoogelt.
War nicht der erste im Geheimdienst Ihrer Majestät?
Dr. No muss der erste gewesen sein. Und ja, wie hieß der James Bond, bei dem auf Deutsch sagt niemals nie war?
Never Say Never Again, oder?
Ja, aber den habe ich dann nicht gefunden in diesem Wikipedia-Seite.
Die ja, pass auf.
Das tiefgreifenden hat mir, Recherche genutzt.
Das hat mir Thomas Wagner mal erklärt. Das ist es nicht der mit Klaus-Maria Brandau und Kim Basinger? Weil da ist ja Sean Connery nicht der offizielle Bond gewesen, ist ausgestiegen. Da wurde quasi ein Gegen-Bond gedreht. Bin mir nicht sicher, ob das okay. Never Say Never Again, aber...
Oh, Thomas Wagner wüsste das.
Naja, Klaus-Maria Brandau und Kim Basinger. Jetzt habe ich eine überragende Geschichte. Ich hoffe, ich habe sie noch nicht erzählt zu Bond. Ich habe vor ein paar Jahren in Kitzbühel ganz, ganz lose eine sehr nette ältere, und jetzt in diesem Zusammenhang stimmt das wirklich, Dame, ich weiß, Frauen in unserer Zeit möchten nicht als Dame angesprochen werden.
Aber ältere Dame muss eine ältere Dame sein, es kann nie eine ältere Frau sein.
Das ist eine ältere Dame.
Das ist was anderes.
Und manchmal gibt es ja so Frauen oder auch Männer hoffentlich, wo du einfach spürst, okay, das ist distinguiert, man vermutet vielleicht sogar alten Adel dahinter. Und der Kontakt
war... Daher weht der Wind.
Nein, eben nicht. Also vom Nachnamen her, ich habe den dann auch, wir sind ja auch nur per Sie selbstverständlich, aber jedenfalls loser Kontakt. Und wir trafen uns im vergangenen Herbst auf einen Kaffee in Wien. Also ich habe natürlich keinen Kaffee getrunken, sondern einen Tee, aber anyway. Und im vergangenen Herbst ist ja auch der Bond rausgekommen. Und wir reden dann so dahin über Gott und die Welt. Und dann sagt sie, oder ich sage, ja, ich war gestern im Kino. Und sie sagt, ja, ich war gestern auch im Kino, habe den Bond gesehen. Und ich sage, naja, ich habe den Bond auch schon gesehen. Also ich finde Daniel Craig hervorragend, herausragend war er der letzte von ihm. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie was? Ich war bei den ersten drei James-Bond-Filmen Produktionsassistentin.
Oh nein.
Und so hat sie wirklich für, der Regisseur hieß Terence irgendwas.
Hill.
Bevor damit Bud Spencer zusammengearbeitet und sagt, ich kannte Sean Connery bestens. Oh. Als dieser Regisseur der ersten James Bond Filme gestorben ist, war sie auch beim Begräbnis. Das war, glaube ich, in London oder in Rom, das kriege ich durcheinander. Aber jedenfalls, das fand ich natürlich lustig, weil ich habe das Thomas Wagner auch sofort gesagt. Er hat nicht reagiert, eigentlich die Vorlage für einen James-Bond-Film, weil Thomas Wagner ja jede einzelne Szene der ersten drei James-Bonds, also für einen James-Bond-Daily, meine ich Filme, nacherzählen könnte.
Aber bist du dir sicher, dass du nicht auf den umgedrehten Enkeltrick hereingefallen bist?
Ja, aber jetzt muss man natürlich überlegen. Okay, wie alt kann die Dame damals gewesen sein? Nicht besonders alt.
Ja, als Regieassistentin, weiß ich nicht, ist man...
1962.
Vielleicht war sie auch gerade zarte 18.
Ja, okay. War sie zarte 18, jetzt 60 Jahre später.
Rechnen wir leichter, wenn wir sagen 20.
20, wir rechnen 60. Ja, und
60 Jahre später ist sie dann so
zarte
zwischen 60 und 100, ja, okay. Sagen wir mal. Würden wir sie einsortieren.
Ja, und jedenfalls, das ist natürlich bemerkenswert, ja, wenn, und die Erinnerung war noch so da. Und das war wirklich, es war ganz, ganz spannend, die Geschichte. Dort von ihr, aber ich habe zu wenig.
Hast du nicht ein Daily mit ihr aufgenommen?
Ja, das wären die
Fragen. Hast du das Mikrofon nicht gezückt? Ja, warum bittest du sie nicht? Könnten wir vielleicht einmal eine Aufnahme machen?
Machen wir Aufnahme mit Thomas Wagner. Ja, würde ich wirklich machen.
Vielleicht mit Thomas Wagner.
Ja, nötig mit Thomas Wagner. Das müsste ich mir die Filme anschauen. Wenn du sagst, es ist so schlecht, dann schau mir die an. Wenn ich das noch sagen darf, und ich weiß, die Diskussion haben wir mit Thomas Wagner auch schon geführt, aber für mich Barbara Bach nach wie vor auch eine der attraktivsten Frauen, die sich jemals in diese Rolle haben pressen lassen. Warum auch? Weil Barbara Bach war mit wem verheiratet? Du weißt es?
Hoffentlich nicht mit dem Bach, über den wir zuletzt sehr viel gelesen haben.
Nein. Mit Richard Starkey.
Oh, really?
Oder wie wir.
Dem ich im Moment, wie sagt man so schön, da habe ich gerade kein Bild vor meinem Ohr.
Ich hole dich ab. Er ist unter seinem Künstlernamen Ringo Starr berühmt.
No way.
Yes, yes. Weil das ist ja das Spannende an dieser Dokumentation, die du hoffentlich endlich gesehen hast.
Natürlich längst nicht, längst noch nicht.
Get Back, das wusste ich ja auch nicht. Also mir war schon klar, dass er wahrscheinlich nicht aus der Familie Starr entstammt, aber Ringo Starr heißt ja mit bürgerlichen Namen Richard Starkey und die Lieder, die er geschrieben hat, so viel waren sie ja nicht. Da steht dann eben nicht Lennon McCartney, sondern da steht Starkey, mit wem auch immer er sie geschrieben hat, wenn es nicht alleine war. Und das ist schon erstaunlich, dass Barbara Bach, aber ich glaube, Ringo Starr ist einfach ein lässiger Typ gewesen. Also ich sag dir, was ist. Ich habe jetzt allerdings noch eine ganz, 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 ganz schwierige Geschichte. Also nicht schwierig, aber interessant, wie ich finde.
Mach sie leicht.
Und pass auf, ich habe dir doch immer vorgeschwärmt, möchte ich sagen, von Succession.
Hast du, ja.
Du hast natürlich noch nicht geschaut.
Noch war es erfolglos.
Noch war es
noch nicht auf fruchtbaren Boden.
Ja, okay. Und es steht also Staffel 3 an, das Finale steht an. Ich habe hier unsere Hörer heiß gemacht. Einer schrieb sogar zurück, ich freue mich auf das Finale. Ja, ich auch. Ich setze mich also, es ist auf Sky immer montags gekommen, ich setze mich also am Montag um, glaube ich, um 20 Uhr vor dem Fernseher. Ich hatte Chips dabei, ich habe den Hund rausgesperrt, damit er mich nicht stört. Ich war ganz allein, ich war en fuego. Ich habe kurz überlegt, den Schnittomaten abzunehmen und mit ins Wohnzimmer zu nehmen und denke mir, komisch, da ist ja nichts. da ist immer noch Folge 9, das kann ja nicht sein. Denk, okay, gehe ich online, Sky Q, warum auch nicht? Und auch nichts. Und dann google ich das, Markus, es kann nicht sein, aber nach 9 Staffeln, nach 9 Folgen war Schluss in Episode 3. Das schmerzt mich zu tief, weil es war unbefriedigend, das war ein Cliffhanger, also so kann die Serie auch nicht zu Ende gehen, es wird also eine 4. Staffel geben, aber ich war ein bisschen Haas.
Also nach 9 Folgen war die
Episode. Nach 9 Folgen war die Staffel zu Ende, ja.
Aber das ist doch Sinn eines Staffelfinales, ja, dass es den Zuschauer eigentlich völlig verwirrt und nervös und zurücklässt.
Ja, aber du hast doch beim letzten Mal gesagt, dass bei der Pass, den ich noch nicht zu Ende geschaut habe, aber das wird am Montag passieren, dass der Pass schon in sich rund und stimmig ist.
Ja, aber mit einem offenen Ende trotzdem. Aber es, es wird dich sicherlich nicht so verwirren.
Ja, das
hoffe ich.
Das
Ende, ich hoffe es, aber ich kann es nicht ausschließen.
Das erste von das Ende der ersten Staffel hat mich sehr wohl verwirrt.
Das ist richtig. Ja, völlig. Da war ja auch noch keine zweite geplant, meines Wissens.
Naja, da hat man auch noch nicht daran geglaubt, an sich selbst geglaubt, wie du beim letzten Mal richtig ausgeführt hast. Zu Beginn der zweiten Staffel könnte man sagen, haben sie vielleicht zu sehr an sich selbst geglaubt und haben uns ein bisschen moscherln wollen, die Drehbuch. Aber immer alles noch besser als Kids. Machen wir uns da überhaupt nichts vor.
Da ist natürlich Jens Huber persönlich angegriffen
worden. Diese Serie. Das war also das größte Debakel seit der Finalniederlage von Alexander Zverev gegen Alexander Bublik am Sonntag in Montpellier. Hast du, die abschließende Frage zur Serie, hast du Ted Lasso schon gesehen?
Nein, ich besitze keinen. Was müsste ich dafür besitzen? Apple Plus?
Apple Plus, ich habe es. Nein. Ich habe es.
Wobei ich habe es, glaube ich, durch diesen Kurzzeitkauf von einem Handy, das ich dann wieder umtauschen musste. Als Ersatzgerät habe ich, glaube ich, sowas bekommen, aber das ist mir zu anstrengend, immer so Kurzzeit irgendwas zu nehmen und da muss man das vielleicht wieder kündigen oder nicht. Oder nein, ich vielleicht sehe ich es irgendwann und ich glaube, wenn nicht, dann das Leben ist so schön und ich komme sowieso zu nichts anzuschauen, obwohl ich, da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf, Doku-Serie abgeschlossen habe. Insofern, nein, ich habe, also lange Rede, kurzer Sinn, nein, ich habe es nicht gesehen.
Okay, dazu Folgendes, du wirst sie sehen, bin mir ganz sicher, früher oder später, Körner will sie auch sehen, aber dazu Folgendes, erste Staffel hat mich komplett abgeholt, zweite Staffel.
Ich fand die Trailer schon so geil.
Die Trailer waren für mich eher so ein Upturn, wo ich gesagt habe, na komm, diese ganze Ausgangssituation, das ist mir zu platt irgendwie, aber okay. Mich haben die Trailer komplett abgeholt, nicht abgeholt, aber dann die Serie schon. Zweite Staffel, not so much, I have to say. Und es war, was ganz komisch war, in der ersten Staffel hatte ich den Eindruck zumindest, die einzelnen Folgen zwischen 28 und 30 Minuten lang, zweite Staffel plötzlich Folgen 7, 8 und 9, 45 Minuten lang. Oder generell länger.
Wer hat denn so viel Zeit,
fragst du? Ja, niemand, niemand, niemand. Pause und dann zur Serie, die Markus Gaub, zur Doku-Serie wohlgemerkt, die Markus Gaub erst kürzlich zu Ende geschaut hat.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Nun gut, also muss man wieder wahrscheinlich ein Jahr warten. Ich habe übrigens noch nicht, ich glaube von Ozark ist es schon weitergegangen. Warst du derjenige, der gesagt hat, Ozark ist scheiße, oder war das jemand anderer?
Ich war derjenige, der gesagt hat, wer ist Ozark?
Okay, genau. Dann warst das nicht du. Habe ich noch nicht begonnen, aber das nehme ich mir vor, weil ich habe Drive to Survive, die Formel 1 Saison 2021 begonnen. Ne, 2020, pardon. Da sind meine Erinnerungen noch zu frisch. Da fühle ich, als ob ich fast dabei gewesen wäre, weil wir natürlich in unserer Big Show immer drüber sprechen. Jetzt aber zu dir. Welche Doku-Serie wolltest du abschließen und hast es tatsächlich geschafft?
Ich habe es tatsächlich geschafft über eine Doku-Serie, über die haben wir schon mal gesprochen hier. Das ist die Muhammad Ali auf Arte. Ich habe sie dir ans Herz gelegt. Ja, ich war mir sicher, dass du damit deine Probleme haben würdest, weil sie natürlich synchronisiert ist. Und weil man natürlich gerade Ali in seiner Hochzeit bei Pressekonferenzen, Fernsehshows ihn schon am liebsten live hört, vielleicht mit Untertitel oder sowas. Und da mag sein, dass einem da die Synchronfassung ein bisschen was nimmt. Ja, aber die Bilder sind ansonsten überragend. Die Einordnung in die Zeitgeschichte finde ich toll.
Ja, ich muss noch.
Und hinten raus fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die What's My Name Doku, die auf Sky, glaube ich, zu sehen war, die zweiteilig war, fand ich hinten raus noch ein bisschen schockierender. Aber auch da siehst du natürlich auch, wie er abbaut. Es kommen viele Weggefährten zu Wort hinten raus. Und es ist zwar ein dickes Brett, 4 Folgen, mindestens 90 Minuten, ich glaube teilweise ja fast 2 Stunden, ne? Aber es lohnt sich,
würde ja, ich sagen. Ja, also ich habe die begonnen und ich habe sie auch noch nicht ad acta gelegt, aber wir hatten das ja auch damals schon angesprochen. Ich habe wirklich recht viel gesehen über Muhammad Ali und wähne mich einigermaßen gut informiert. Das ist eher die Sorge, die ich habe, dass ich da viele Dinge vielleicht sehe, die ich schon kenne. Aber okay. Überredet.
Du musst ja nicht.
Überredet.
Aber jetzt, wo Succession dich in so ein Loch hat fallen lassen, könnte das vielleicht dich ein bisschen wieder aufheben.
Ja, und Schmieder hat darüber geschrieben. Also in Succession tragen ja zumindest 2 der Protagonisten diese Cappies, die keine Aufschrift haben. Und die sollen in den USA jetzt extrem populär werden.
Gibt es bei uns übrigens bei Engelbert Strauß oder bei Hagebaum. Nee, oder bei Hornbach.
Für ganz kleines Geld.
Ja, da kriegst du die Kappen. Und zwar das Wichtige für mich, dass sie hinten geschlossen sind. Ich mag die nicht mit diesem Zip-Bag oder mit irgendwas, sondern die muss hinten geschlossen sein. Und die gibt's da und in verschiedenen Farben und ohne Aufdruck.
Also das bricht mir natürlich jetzt das Herz. Ich weiß noch, ich war in Hannover. Ich glaube, es war für Wetten, dass... Oder für eine andere
Show. Warum solltest du sonst nach Hannover kommen?
Ja, das ist richtig. Und ich hatte damals ein Cappy von meiner Ex-Chefin geschenkt bekommen aus New York. Die hat uns besucht in Europa. Und Anna Lee heißt sie immer noch. Jetzt Vice President, jetzt nicht jetzt, sondern seit 20 Jahren schon, Vice President Marketing bei Netflix. Also die ist zu Netflix gegangen, da wusste noch keiner, was Netflix ist. Ich glaube, wenn Anna nicht arbeitet, sitzt sie nur zu Hause und zählt die Kohle. Mit Recht übrigens, weil sie eine brillante Frau ist. Aber Anna hat mir ein Cappy geschenkt aus dem Nike Store in New York, wo, und ich weiß, das ist nicht ganz okay, weil das ist nicht das Original-Logo. Aber es war ein Nike Cap, es war nicht mal fitted, sondern es war dehnbar. Also es hat auch auf meine, egal wie die Frisur war, hat draufgepasst. Und vorne ist Red Sox draufgestanden, was ja auf einem normalen Cap nicht draufsteht. Normalerweise hast du nur das B drauf für Boston. Es war so brillant und ich habe das in Hannover im Hotel liegen lassen. Ja, ich hatte es davor 2 Jahre, glaube ich, jeden Tag getragen. Also so gesehen, es hat seinen Zweck erfüllt. Ich rufe am nächsten Tag an und frage, ob sie das Cappy gefunden haben. Und natürlich hat irgend so ein Pöcher hat das mitgenommen.
Entsorgt. Ich würde mal darauf tippen, entsorgt. Wenn du es 2 Jahre getragen hast, dann war es durch. Aber die Frage an alle Hörer, hat schon jemals, man gibt ja immer seinen Namen, seine Adresse, seine Rufnummer an. Man verliert mal was in einem Hotel, ohne dass man es am Tag danach schon merkt vielleicht. Also, der Weg führt einen vielleicht weiter und man merkt es am Ende der Reise. Und dann rauszufinden, in welchem Hotel war das. Wurde schon irgendjemand mal von einem Hotel verständigt, nach dem Motto, ihr Jaguar-Schlüssel ist übrigens bei uns gefunden worden.
Ihr Jaguar ist übrigens bei uns in der Tiefgarage gefunden.
Ja gut, in der Tiefgarage, dann kriegst du irgendwann eine Nachricht, weil dann wollen sie eine Rechnung über 50.000 Euro nach 3 Wochen. Aber es ist irgendwas, was man da vergessen hat. Noch nie. Und wenn du dann anrufst, so wie du sagst, muss ich nachschauen, oder die damals Dienst hatten, die sind erst morgen um 6 Uhr wieder da oder irgendwie sowas.
Das ist also das Service is not our success. Nicht in diesem Hotel in Hannover.
Das passiert im Normalfall nicht.
Ach, wir waren sowas von richtig mit unseren Tipps wieder, Markus.
Absolut.
Stand jetzt, weiß ich gar nicht, Dortmund gegen Leverkusen, aber es war 1-3, als ich die Premises verließ, um mit dir hier in unser abgedunkeltes Studio zu gehen. Ich schau
es
mal,
ist ganz immer noch 1-3.
Immer noch 1-3, ja. War genau unser Tipp, finde ich. Das haben wir gesagt. Ja. Dann haben wir beide die Bayern vorne gesehen und da wollte ich dich fragen, Lothar Matthäus sprach von Weltklasse-Paraden von Manuel Neuer. Ich weiß nicht, welche Spiele er gesehen hat, aber ich hab Neuer wird angeschossen, es ist Weltklasse. Gulaschi macht genau das Gleiche. Naja, war ganz ordentlich. Also
die Szene, du hast es mir ja direkt geschrieben, die da war natürlich eine Szene, bei der Neuer halt runtergeht, sich sicherlich nach links orientiert und dann mehr oder weniger an dem rechten Fuß den Ball eben hinbekommt, ja, so dass er da nur noch die Hände hinkriegen muss, um ihn zu sichern. Das ist, denke ich, auch eine Parade, die siehst du eigentlich von jedem Torwart. Fand ich jetzt auch nichts Überragendes.
Lothar möchte, glaube ich, echt noch Greenkeeper werden. Nie ein kritisches Wort über die Bayern.
Das ist mir heute bei beim Sky 90 ein bisschen aufgefallen. Da habe ich mir auch Ähnliches gedacht. Auch bei Lothar.
Lothar war dort. Ich habe nur die Vorschau gesehen. Patrick Wasserzieher und Tim Borowski.
War da, genau. Es ging eben auch um Süle. Ein Thema, das ich übrigens nicht verstehe. Es ist ja wohl so, dass dass Süles Berater jetzt gesagt hat, es gab noch nie Verhandlungen.
Genau.
Es gab nur Gespräche und dann
und Neuer ist daraus, beleidigt.
Da wird daraus interpretiert, dass Süle halt eigentlich sowieso keinen Bock hätte und einfach woanders hin will. Und ich frage mich gerade beim FC Bayern sehr oft, wie wird da kommuniziert? Warum spricht man nicht regelmäßig mit einem Spieler? Ich meine, es muss doch möglich sein, auch als Präsident oder als Sportdirektor, zumindest so einmal im Monat, so ein lockeres Gespräch mit jedem Spieler mal zu haben, zwischen Tür und Angel mal. Oder
vor allem, wenn ich weiß, dass der Vertrag ausläuft.
Gerade dann. Denn damals, als Michael Ballack gegangen ist zu Chelsea ablösefrei, war das wie so ein Dogma, dass man sagt, das darf nie mehr passieren. Und seither und gerade jetzt in den letzten
passiert anderthalb Jahren, wöchentlich fast, ja.
Passiert so oft, dass Verträge auslaufen oder auch jetzt, dass man sagt, na gut, Müller, Neuer, hilf mir, werden
Lewandowski.
Genau. Die laufen Ende der Saison 22/23 aus, aber das ist ja jetzt noch weit hinten. Ja, aber du musst eigentlich jetzt in dieser Saison viel mit ihnen sprechen, musst ihnen klar machen, was sie an dir haben und musst es eigentlich schaffen, vor dem Sommertransferfenster eine Verlängerung hinzukriegen. Meine bescheidene Meinung.
Na
und wenn ich das noch kurz sage.
Ja, sag's bitte.
Weil wenn hier einer jemanden unterbricht, bin ich das.
Ja, natürlich. Du bist so selten hier, du darfst mich
Oliver
gerne.
Wenn Oliver Kahn am Mikrofon vor dem Topspiel dann auch diese Rechnung aufstellt und sagt, ja, wenn Spieler ablösefrei gehen, das ist aktuell nicht so schlimm, denn das passiert bei vielen anderen Vereinen auch. Bei PSG gehen Spieler ablösefrei, hier gehen Spieler ablösefrei. Dann stelle ich mal völlig naiv die Frage, was ist eigentlich aus dem guten alten Handgeld geworden? Die Sache, dass ein Spieler ablösefrei ist, heißt ja nicht, dass ich nur seinen Lohn bezahle, sondern das bedeutet doch erstmal,
der kriegt
so ein Handgeld, das sind keine 60 Millionen natürlich, ja, die du sonst vielleicht für so jemand als Ablöse zahlst. Aber das ist ein stattliches Sümmchen. Es ist nicht so, dass ablösefrei, das Wort frei, als Null dargestellt werden würde, ja, im mathematischen Sinne. Und deswegen geht diese Rechnung nach meinem bescheidenen Dafürhalten nicht auf.
Ja. Und unser lieber Freund Philipp Schneider, also hauptsächlich mein lieber Freund Philipp Schneider, weil du kennst ihn ja nicht, hat in der Süddeutschen ja auch drüber geschrieben, dass Manuel Neuer wohl nach dem Spiel ziemlich sauer war und gemeint hat, dass Süle sehr fehlen wird und dass er durch die Blume zu verstehen gegeben hat, dass die Kabine nicht versteht, warum der Vertrag von Süle nicht verlängert wurde.
Ja, und dann hast du eben da schon mal einen Kandidaten, mit dem man ja auch verlängern will.
Ja, gut, aber was soll Neuer machen?
Na, was soll Neuer machen?
Naja, aber glaubst du, dass Neuer, der ist so
gesettelt hier? Ich glaube, dass er nicht will. Ja, genau, ich glaube, dass er nicht will. Aber dass er im Grunde, wenn man...
Ja, dass er könnte, ist natürlich klar. Ja.
Dass er auf alle Fälle könnte. Und das gilt auch für andere Kandidaten. Und insofern, ich glaube, Julian Nagelsmann ist ja vermutlich auch nicht ganz begeistert, wenn du überlegst, dass ein Upamecano fit, oder?
Ja,
auf der Bank sitzt.
Gestern auch gefragt. Ja.
Und Süle eben spielt, von Beginn an. Und insofern ist das auch nicht zwingend alles nachvollziehbar.
Was hast du mitgenommen aus dem gestrigen Spitzenspiel? Ich habe mitgenommen, dass ich nicht verstehe, warum. Okay, Daniel Olmo war wahrscheinlich komplett fertig den ganzen Herbst, aber ich verstehe nicht, wie Tedesco auch im letzten Spiel noch jemanden wie Henrichs spielen lassen kann, der nichts kann. Nichts. Und Olmo sitzt draußen und dann sehe ich, okay, Olmo, es war nicht hundertprozentig geil, was er gemacht hat, aber der kann kicken, der hat eine Idee. Und Henrichs hat ja damals in diesem Heimspiel im Sturm gespielt. Das hat mich krank gemacht. Aber was mir gefehlt hat dann, das werden die Leipziger gelobt, aber hast du am Ende irgendeine Dringlichkeit erkannt, der Leipziger, sie zwingend noch das Tor schießen wollen?
Nee.
Ich eigentlich nicht.
Habe ich auch nicht erkannt. Anfangs des Spiels hat man halt eine große Schwierigkeit bei Leipzig erkannt, das ist einfach mal das Tore machen. Die haben ja da am Anfang mindestens 3 Höchstkaräter, würde ich jetzt mal behaupten, wo tatsächlich Neuer auch mal gut reagiert. Und das vereitelt, wo aber teilweise die Bälle eben auch rund ums Tor geschossen werden. Und das ist dann etwas, das kostet so massiv Punkte, dass Leipzig wahrscheinlich, wenn sie da, wie man so schön sagt, klinischer wären und wenn sie da eben mehr aus diesen Chancen machen würden, eine deutlich bessere Tabellensituation hätten.
Ja, das ist aber eh schon immer das Problem gewesen. Und dann, das Tor war ja komisch, das erste, dass der Silber da irgendwie reinwirkt noch. Aber
gut. War eigentlich unmöglich, finde ich fast.
Ja, aus dem stimmt, war stark. Aber natürlich, das Tor 1 war geschenkt durch diesen unfassbar schlechten Pass von Orban und das Tor 3 war auch geschenkt für die Bayern.
Gut, das Leipzig-Tor war auch geschenkt, das war ein Aufbaufehler bei Bayern.
Ne? Ja, aber was Gulaschi da macht und gut, Leimer schläft natürlich. Also das ist natürlich das klassische Lehrvideo, wenn du eine Kindermannschaft trainierst, wo du sagst, nicht auf den Ball warten, sondern dem Ball entgegengehen, weil Leimer wartet hier 20 Meter vorm eigenen Tor drauf, dass der Ball zu ihm kommt und ist zu Recht bestraft worden. Aber Das noch interessantere Spiel war ja eigentlich jenes, das du heute kommentiert hast. Weil ich habe mit Kaiser für das Olympia Daily, also ich habe am Sonntag mit Kaiser für das Olympia Daily, das am Sonntag ausgestrahlt worden sein werden wird, aufgenommen und Kaiser sagt mir, lass uns bitte in der Halbzeitpause von Dresden gegen Rostock sprechen. Und dann schreibt er mir, 0:3 nach 13 Minuten, wir können jetzt schon. Kaiser, wie man weiß, ist Dresden-Fan. Was ist passiert, Markus?
Das wissen viele immer noch nicht, glaube ich. Ich meine, es stand nach, ich müsste jetzt lügen, nach 18 Minuten.
0-4.
4-0, ja. Ja, oder halt 0-4, ja. Genau. Bei Rostock, also es waren eigentlich immer, ich glaube, bis auf einmal Ballverluste im Vorwärtsgang bei Dresden. Dann ist Rostock jetzt nicht vorgestürmt, aber so mit, ja, mit einer gewissen Drang zum Tor nach vorne gegangen. Er hatte dann dreimal einen freien Kopfball. Einmal schießen sie dreimal aufs Tor. Der Torwart hält zweimal oder hält eben nicht, aber lässt abprallen zweimal. Und es kommt immer ein anderer Hansa-Spieler dann ran und dann gut geht der Ball dann irgendwie ins Tor. Also bevor Dresden gemerkt hat, was da passiert, war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Das Interessante war, dass gerade eben drei Kopfballtore schon was sind, wo man sich fragt, wie kann das passieren, weil der Trainer der Dresdner, Alexander Schmidt, hatte vor dem Spiel eigentlich kaum über irgendwas gesprochen, als darüber, dass er die
Kopfbälle verteidigen
möchte. Ja, dass Rostock groß gewachsen ist, dass man vor allem bei Standards, aber eben so generell das Kopfballspiel und sowas berücksichtigen muss. Und dann sind das drei freie Kopfbälle, das ist natürlich schon super haarsträubend.
Sag mal, Alexander Schmidt war da nicht mal Coach bei den 60ern?
Ja, meines Wissens ja.
Ah, ja, ja, okay.
Dann.
Wie hat 60 heute übrigens gespielt, weißt du? Sie hatten 2-1 geführt zu irgendeinem Zeitpunkt.
Möglicherweise.
Ich habe schon wieder vergessen gegen wen. Aber bitte, ja, ja.
Und dann. Dann gibt es zwei Wechsel bei Dresden schon in der 24. oder 25. Minute. Danach fangen sie sich so ein bisschen, haben eine richtig gute Abschlusschance, haben in der zweiten Hälfte, wo sie gut rauskommen, nochmal so einen Lattenkopfball bei allem Ballbesitz und bei allem Wollen und Machen war das aber eben einfach zu wenig und wie man auch so schön sagt, dann zu spät, weil da war schon
ruhig.
Dann schießt Klade noch ein Riesentor in den Winkel aus wahrscheinlich schon so fast 30 Metern als Ehrentreffer, als 4-1 oder 1-4 und wenn Hansa das dann nicht so schlampig hinten raus spielt, gewinnen sie vielleicht sogar 6-1, weil da haben sie noch ein paar Konter. Einmal treffen sie auch selber im Pfosten. Also es war schon ein ganz eigenartiges Spiel, so vom Verlauf und gerade eben von, ja, eine Mannschaft wurde komplett überrollt in den Anfangsminuten.
Tja, speaking of Darmstadt, denen genau das Gleiche passiert ist gegen den HSV. Ja. 0-5 dann. Am Ende Pause und dann die Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ich habe einen Mitarbeiter der Woche, mit dem keiner gerechnet hat, Markus.
Nicht mal ich.
Fang mal an.
Nicht mal du, okay.
Es ist, ich unterrichte seit ein paar Jahren ja nur noch Erwachsene und mein Mitarbeiter der Woche heißt Luca. Mehr möchte ich nicht verraten, aber er ist ein Schüler von mir und Luca ist zweierlei. Zum einen ist er Fan des FC Augsburg und war am Samstag beim 2:0, ist es glaube ich am Ende ausgegangen, in Union Berlin im Stadion. Wir haben ja beide gesagt, Markus Weinzierl wird, wer war unser zweiter Kandidat, wer fliegt zuerst raus, oder Adi Hütter. Weinzierl sitzt wahrscheinlich mittlerweile wieder extrem fest im Sattel. Aber was Luca halt auch auszeichnet ist, also dass er ab und zu mit einer Trainingsjacke der deutschen Fußballnationalmannschaft in den Unterricht kommt, das zeichnet ihn nicht aus. Aber manchmal hat er auch, und dazu steht er auch, Gier vom AC Mailand an. Und der AC Mailand hat am Samstag, ich wollte mir es am Abend anschauen, bis ich dann draufgekommen bin, es war schon am Nachmittag, aber der AC Mailand hat am Samstag das Mailänder Stadtderby mit 2-1 gewonnen. Es war ein großes Wochenende für meinen Schüler Luca. Ich glaube, er wird bester Laune sein, wenn ich ihn heute gesehen haben werde. Und das, obwohl wir über zusammengesetzte Zufallsexperimente gesprochen, von denen er gesagt hat, das ist genau seine Forte. Also mein Mitarbeiter der Woche, einfach was mich freut für ihn, weil er ein lieber Kerl ist, Luca.
Meine Mitarbeiterin der Woche.
So stark.
Verena Schwers.
Mach's mir nicht so schwer.
Antwortet auf einen Tweet von Oliver Kahn, Bezug nehmend auf das Champions League Viertelfinale FC Bayern gegen PSG, wo er jubelt. ein Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FCB-Frauen, dass das Spiel in der Allianz Arena über die Bühne gehen darf.
Ja, vor 28 Zuschauern.
Schreibt eine eigene Spielerin, also Verena Schwers, schreibt, ja, Oliver Kahn, wieder mal ein schönes Statement von einem Offiziellen. Im Stadion habe ich dich aber noch nie gesehen. Auf geht's, schreibt sie. Packen wir's.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.